Incoming transmission.
Okay, hallo und herzlich willkommen zu meinem Vortrag 43 6-Diodengründe IPv6 zu benutzen oder auch um Legacy IP nicht mehr zu verwenden. Ich bin ein kleines Filmröllchen, ich kriege ja keine Einführung. Ich mache hier sehr viele Dinge, ich mache aber privat auch diverse Sachen mit Netzwerken und mag sehr gerne IPv6 und hoffentlich kann ich euch heute davon überzeugen, dass ihr IPv6 auch mögen solltet. Zum Anfang mal eine kleine Umfrage. Wer hat hier auf dem Event IPv4 verwendet, also Legacy IP? Also sind sich unsicher, wer hat IPv6 verwendet? Ein paar mehr Hände. Wer hat einen V6-Only-Mode? Also das ist unter anderem Android kann das ja zum Beispiel verwendet. Okay, eine Meldung, sehr cool. Ihr habt schon zumindest ein paar Berührungspunkte damit. Der Vortrag ist so ein bisschen gedacht, wenn ihr euch schon mit IPv4 gut auskennt oder auch sehr gut auskennt, dann sollte das relativ easy sein. Wenn ihr gar keine Ahnung davon habt, wie IP-Networking funktioniert, dann seid ihr vielleicht ein bisschen lost. Aber vielleicht könnt ihr auch das eine oder andere mitnehmen. Ich werde sowohl auf die theoretischen Netzwerkaspekte eingehen, als auch auf so ein bisschen Programmieren gegen Ende hin, also wie man mit IPv6 gut Anwendungen schreiben kann. Genau. Jetzt zunächst mal zu der Frage, warum wir das überhaupt brauchen, weil wir haben ja IPv4 und das haben wir seit 1970 irgendwas, keine Ahnung. Und das funktioniert eigentlich ja super. Also IPv4, wie ihr sicher wisst, hat 32-Bit-Adressen. Das sind theoretisch 4,3 Milliarden Adressen. Davon kann man aufgrund von technischen Einschränkungen wie den Loopback-Adressen, den lokalen Adressen, den Multicast-Adressen kann man global nur etwa 3,7 Milliarden für Unicast, also für 1-zu-1-Verbindungen benutzen. Das heißt, ihr wisst, die Weltbevölkerung ist über 8 Milliarden. Das heißt, nicht mal jedes Wesen auf dieser Erde, das auch nur ein Endgerät besitzt, kann eine IPv4-Adresse erhalten. Und das Problem merkt man nicht erst seit gestern, sondern das hat man schon in den 90ern abgesehen und hat deshalb IPv6 geschaffen. IPv6 hat einen Adressraum, wie ihr sicher wisst, von 128 Bit. Und 228 ist eine abartig große Zahl. Das sind 340 Sextillionen nach deutscher Schreibweise. Also in englischer Schreibweise wäre es nochmal viel, viel mehr. Die Zahl ist wirklich, wirklich riesig. Ich habe mal ein paar große Zahlen rausgesucht, um so einen Vergleich zu haben. Also auf der Erde gibt es 7,5 mal 10 hoch 18, also sorry nochmal, damit ich es gesagt habe, diese Zahl sind 3,4 mal 10 hoch 38. So, also 10 hoch 38. Auf der Erde gibt es 7,5 mal 10 hoch 18 Sandkörner. Das heißt, wir könnten jedem Sandkorn auf der Erde eine IPv6-Adresse zuweisen und hätten immer noch den ganz, ganz großen Teil der IP-Adressen übrig. Auf der Erde gibt es 10 hoch 21 Atome. Das heißt, wir könnten jedem Atom auf dieser Erde eine IP-Adresse zuweisen, hätten immer noch IP-Adressen übrig. Im Universum gibt es etwa 10 hoch 22 Sterne. Das heißt, wir können das mit jedem Stern im Universum machen und das übrigens alles drei gleichzeitig. Und wir hätten immer noch welche übrig. Damit man dann wirklich auf Zahlen kommt, die zu groß sind, zum Beispiel, wenn man jeder Planck-Zeit in einer Sekunde eine IP-Adresse zuweist, das wird dann schwierig. Und auch die Anzahl der Atome im sichtbaren Universum liegt bei, die genaue Zahl weiß man nicht, aber es liegt auf jeden Fall unter 10 hoch 89. Das wäre dann auch zu viel, also so krass geht es leider nicht, aber es reicht schon für die ganze Erde und auch für den ganzen Mars und wahrscheinlich für das ganze Sonnensystem. Also ja, ist auf jeden Fall eine unglaublich riesige Zahl. Das heißt, wenn irgendjemand sagt, hier IPv6-Adressen, ja, das könnte uns ja genauso gut ausgehen. Nein, das geht erstmal nicht, selbst wie wir nachher sehen, wenn wir diese schöne Einteilung in zwei 64-Bit-Teile machen. Genau, das ist nämlich auch das Wichtige, worauf ich heute auch viel eingehen werde. Der Adressraum löst nicht nur das Problem, dass jedes Endgerät eine Adresse kriegt, sondern er löst noch ganz viele Probleme nebenbei, beziehungsweise das Ding ist natürlich schlau designt, sodass man ganz viele Probleme damit einfach nur mit den Adressen lösen kann. Und das ist, glaube ich, auch einer der wichtigen Punkte. Ihr werdet hoffentlich sehen, dass IPv6 einfach durch und durch ein richtig gut designtes Protokoll ist. Genau. Wenn wir uns nochmal den Internet-Protokollstapel angucken, das kennt ihr ja wahrscheinlich so in etwa. So sieht in der Praxis der Protokollstapel in etwa aus. Und wovon wir hier reden, ist die Layer 3, die Netzwerkschicht. Alles, was drunter ist und alles, was drüber ist, ist mit IPv6 genau identisch. Es gibt natürlich Anpassungen, die man zum Beispiel bei den Anwendungen, die man programmiert, machen muss. Aber das sind immer nur kleine Sachen beim Verbindungsaufbau. Dazu werde ich nachher auch noch ein bisschen was sagen. Genau, und andere Protokolle der Netzwerkschicht, die ihr sicher kennt, sind ICMP und ARP von IPv4. Das gibt es so ähnlich auch, also ICMPv6 gibt es auch. Es gibt ein Äquivalent zu ARP, das nennt sich das Neighbor Discovery Protocol, NDP. Dazu werden wir nachher auch noch kommen. Das erfüllt nämlich auch natürlich wichtige Funktionen. Genau. Und wenn wir jetzt nochmal schauen, wie dann so im Internet die Datenübertragung funktioniert. Ich habe hier jetzt meinen lokalen Link, also hier zum Beispiel das FSEC-Netz. Da bin ich hier mit meinem Laptop meinen Startknoten. Dann bin ich mit einem Switch verbunden oder einem Access Point. Der Access Point steht da irgendwo in der Ecke. Da ist auch ein Switch in der Ecke. Und dann geht es irgendwann zum Core-Router hoch und dann ins öffentliche Internet sozusagen. Und da funktioniert alles über autonome Systeme, die miteinander verbunden sind und die untereinander BGP sprechen. Und dann gibt es irgendwo den anderen Endknoten, mit dem ich dann reden will. Genau, und das ist auch bei IPv6 genau gleich. Wir haben Datenübertragung in paketvermittelten Netzen. Wir sind zwischen Netzwerken, deshalb der Name Internet. Wir haben global eindeutige Knotenadressen. Und das ist ja das Wichtige. Und das ist bei IPv4 so ein bisschen ein Problem aktuell. Und wir haben vor allem das Ende-zu-Ende-Prinzip. Das heißt, die Verbindung hängt nicht davon ab, was dazwischen ist. Und alle Komponenten, die dazwischen sind, sind nur dazu da, Daten weiterzuleiten. Sie können diese Daten vielleicht inspizieren und droppen, aber sie sollen grundsätzlich mal nichts mit der Verbindung oder dem Datenaustausch zu tun haben. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Prinzip des Internets, wo unser kompletter Netzwerkstapel eigentlich drauf aufgebaut ist, dem anderen Prinzip. Und was man sich dazu dann merken muss, ist eben Network Address Translation, wie man es bei IPv4 braucht. Das heißt, ich übersetze die lokalen Adressen, die ich hier im Netz habe, mit 10.0. irgendwas, übersetze ich in öffentliche Adressen. Das ist ein Hack, der dazu da ist, dieses Problem der Adresserschöpfung zu umgehen. Und der verletzt das Ende-zu-Ende-Prinzip, weil jetzt irgendwelche Knoten zwischendrin diese IP-Verbindungen im Endeffekt aufsplitten müssen in zwei Verbindungen und da irgendwie die Adressen und Ports rummappen müssen. Also das greift dann auch noch in die Transportschicht mit TCP ein. Das hat dann bei UDP öfters Probleme. Und deshalb IPv6, das ist ganz, ganz wichtig, will ich betonen, ist nicht ein kompliziertes, neues Ding, was man extra lernen muss. Es vereinfacht das Internet. Wenn wir nur noch IPv6 betreiben, dann können wir NAT und auch DHCP, wie ihr nachher sehen werdet, können wir ganz viele Dinge wegschmeißen, die wir mit IPv4 gebraucht haben. Und damit kommen wir zurück zu dem Prinzip, was eigentlich das Internet so gut und so performant gemacht hat und damit auch so erfolgreich. So, das ist hoffentlich genug Motivation für euch, um IPv6 zu lernen. Jetzt schauen wir uns mal das Wichtigste an, nämlich die Adressen. Die Adressspalte auf der linken Seite sollte allen Leuten halbwegs bekannt sein, manche Adressen vielleicht nicht ganz. Und auf der rechten Seite daneben sind in etwa die Äquivalente in IPv6. Das heißt auch insbesondere, wenn ihr hier links irgendwas Lustiges gesehen habt, ich erkläre, glaube ich, die meisten dieser Adresstypen, zumindest die IPv6-Adresstypen, dann könnt ihr euch wie zu Hause fühlen, nur halt die Notation ist anders. Wie gesagt, wir haben 128 Bit. Und da hat man sich zu einer hexadezimalen Notation entschieden. Das heißt, wir teilen zunächst unsere lange IP-Adresse, wie jetzt diese Adresse hier, in 8x16-Bit-Blöcke auf. Und das heißt, jeder 16-Bit-Block schreiben wir einfach hexadezimal als vier Stellen. Die Blocktrennung schreiben wir mit Doppelpunkten, dann gibt es keine Verwechslungsgefahr. Und wir können führende Nullen weglassen. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, wir können Nullerblöcke, wie jetzt diese vier Nullen, die wir hier in der Mitte haben, kurz vor der 9, die können wir auch einfach abkürzen, indem wir sie komplett weglassen. Da haben wir zwei Doppelpunkte nebeneinander stehen. Und die Netzgröße schreiben wir nach wie vor wie bei CIDR schon zuvor mit Schrägstrich Netzgröße, nur dass jetzt die Netzgrößen natürlich von 128 bis 0 reichen statt von 32 bis 0. Genau. Das Wichtige ist noch zu den Nullerblöcken, da darf man die Zusammenfassung natürlich nur einmal machen. Hier ist ein Beispiel für eine Adresse, wo das dann schwierig wird, weil ansonsten wäre es natürlich unklar, wo jetzt diese 1 steht, in welchem der möglichen Blöcke. Allerdings in der Praxis kommt es relativ selten vor. In der Praxis hat man meistens viele Nullen in der Mitte oder viele Nullen am Ende. Je nachdem, ob man von einem Netz spricht oder halt von einer Adresse in einem Netz, wo in der Mitte einfach noch Leerraum ist. So, jetzt schauen wir uns mal konkret Adressen an und da fangen wir zunächst mit der einfachsten Adresse an, der komplett Null-Adresse. Das ist praktisch wie bei IPv4, das ist die nicht spezifizierte Adresse. Die können wir verwenden, um zu sagen, hier existiert keine Adresse. Wir können das beim Programmieren verwenden, um zu sagen, ich möchte gerne auf alle Incoming Connections mich verbinden. Oder die /0-Route ist natürlich die Standardroute, weil die alle Adressen umfasst. Für Localhost haben wir bei IPv6 tatsächlich nicht so einen ganzen großen Adressraum, wie man es bei IPv4 hat, sondern wir haben nur einmal die 1er-Adresse sozusagen, /128 für Localhost. Genau, und damit kommen wir auch schon zu den Adressen, die tatsächlich nicht nur beim lokalen Gerät was machen, sondern zwischen Geräten funktionieren. Die ersten, die ihr auf jeden Fall sehen werdet, selbst wenn ihr kein sonstiges IPv6 habt, sind die Link-Local-Adressen. Die fangen an mit FE80 und haben dann ganz viele Nullen und dann hinten 64-Bit Interface-ID nennt sich das. Die gelten eben nur im Link, also im aktuellen Layer-2-Netz bis zum nächsten Router. Wie die zugewiesen werden, darüber reden wir nachher über Slack. Dann die Adressen, die ihr im globalen Internet sehen werdet, sind die Adressen, die mit einer 2 vorne anfangen. Das ist ein /3-Netz, technisch gesehen. Das sind die eben die globalen Unicast-Adressen, die werden von der IANA zugewiesen. Da gab es am Anfang relativ kleine Allokationen von /22 und /23. Inzwischen werden aber /12er Allokationen an die Regional Internet Registries zugewiesen. Das ist auch ganz nett, also ich lade das nachher auf meiner Website hoch, dann kann man auf den Link klicken und dann sieht man auch, wie klein eigentlich die Menge an vergebenen Adressräumen von der IANA selber ist, weil die eben diese riesigen Adressbereiche einfach abgeben können. Genau, die IFSEC zum Beispiel hat diesen schönen Adressbereich gekriegt. Genau, dann, wenn wir mit IPv6 und IPv4 so im Übergangsbereich arbeiten, gibt es noch mindestens 2, es gibt noch mehr, aber das sind die wichtigen 2 so Kombinationsadressen. Einmal die IPv4-Mapped-Adressen, die haben so ein FFFF in der Mitte stehen, das ist ganz wichtig, und /96 heißt, dass man hinten 32-Bit frei hat. Das heißt, was man machen kann, ist, man kann einfach eine IPv4-Adresse da reinschreiben. Das ist auch eine der Vorteile von IPv6, der IPv4-Adressraum passt zigmal da irgendwo rein. Und da darf man dann tatsächlich auch diese Notation verwenden, um die IPv4-Adresse, so wie man es traditionellerweise kennt, zu schreiben. Das ist nur für die Darstellung dieser Legacy-Adressen gedacht, nicht für Routing. Wo ihr das sehen werdet, zum Beispiel, wenn ihr ein IPv6-Socket auf Linux im Dual-Stack-Betrieb aufmacht und es verbindet sich ein IPv4-Client damit, dann wird eure Remote-Adresse, wenn ihr die abruft, wird so eine Adresse sein. Womit der Kernel euch im Endeffekt sagt, hier ist eine Mapped-Adresse eben vorhanden. Das ist eben nur für Software-Darstellung. Wenn wir jetzt tatsächlich so einen Spaß routen wollen, dann haben wir ja in der Regel sowas wie NAT64. Es gibt noch ein paar andere Verfahren, aber das ist mal das bekannteste Verfahren. Da haben wir Adressen, die mit 64FF9B anfangen und dann wieder eben die letzten 32-Bit eine IPv4-Adresse reinschreiben und dann kann man da NAT zwischen IPv6 und IPv4 betreiben. Ich habe heute leider keine Zeit mehr, um darauf einzugehen, deshalb guckt euch das nochmal separat an, wenn euch das interessiert, wie ich aus IPv6-Only-Netzen IPv4 erreichen kann. Dafür braucht man NAT64 und DNS64. Genau. Dann die letzten interessanten Unicast-Adressen sind noch die Unique Local Addresses, die ULAs. Die sind im Raum FC00/7. Allerdings darf man privat nur die FD00/8 verwenden. Da kann man sich seine Site-ID zufällig wählen. Ist wirklich wichtig, dass man die zufällig wählt, weil ansonsten kann es Kollisionen geben. Und dann kann man sich dann noch eine Subnetz-ID irgendwie aussuchen. Also die sind dazu gedacht, dass man eben lokal in der Organisation, aber dann eben schon mit Routing oder so, da IP-Adressen zuweisen kann. Und das Gute ist, so gut wie jeder vernünftige Router und alles, was im Internet hängt, blockiert diese Adressen einfach weg, was auch so sein soll. Das heißt, damit kann man ganz gut auf so ein gewisses Level an Security schaffen, indem man irgendwelche internen Services darüber hostet zum Beispiel. Zum Beispiel bei DN42 ist so ein Anwendungsfall, wo diese Adressen verwendet werden. Da habe ich zum Beispiel diesen Adressbereich, den ich da aufgeschrieben habe. Genau, jetzt kommen wir aber vom Unicast zum Multicast. Multicast war bei IPv4 so halb optional, ist inzwischen allerdings verpflichtend bei IPv6. Das ist dieser schöne FF00/8 Adressbereich, ganz einfach zu merken. Da gibt es so ein paar Flag-Bits, womit ich identifizieren kann, ob das eben, wo diese Adressen gelten, wo die, ob die transient sind oder nicht. Die zwei interessanten sind immer die Doppelpunkt-1 und Doppelpunkt-2 Adressen. Die Doppelpunkt-1 ist immer für alle Knoten und Doppelpunkt-2 ist für alle Router. Die brauchen wir auch bei NDP, zu dem wir gleich kommen. Hier zum Beispiel eben alle Knoten im Link. Das ist ganz cool. Wenn ihr einfach mal das Ding anpingt, dann sollten euch alle Sachen bei euch im Netzwerk antworten. Dann kriegt ihr so eine riesige Liste an Return-Pings. Und hier zum Beispiel noch für alle site-lokalen Router. Was auch vielleicht ganz interessant ist, wenn ihr mal MDNS über IPv6 macht, da gibt es dann diese spezielle Adresse für MDNS, die da verwendet wird. Taucht vielleicht mal auf. Genau. Jetzt kommen wir allerdings zu Slack und NDP, weil das ist eines der wirklich besten Features von IPv6. Das Wichtige dafür ist, dass IPv6-Netze immer mindestens 64-Bit groß sind. Also ich darf Netze nicht kleiner zerteilen. Manche Software erlaubt es einem, das einzutragen, aber ich habe es jetzt auch schon von zweiter Hand erfahren, dass wenn man das macht, dann oftmals weirde Dinge mit der Software passieren. Also ich würde es wirklich nicht empfehlen, ihr kriegt dann irgendwelche komischen Fehler. Da gibt es eine Frage. Okay, also die Aussage war, Slack braucht genau 64, nicht mehr, nicht weniger. Das ist richtig. Es ging hier nur gerade um die Netze. Aber wenn man jetzt eben ein schönes /64-Netz hat, dann kann man sich als Endgerät die IP-Adresse einfach selber zuweisen. Deshalb Address Auto Configuration und insbesondere Stateless, weil es braucht dafür keine Kommunikation im Netz, indem man einfach die MAC-Adresse mehr oder weniger in die unteren 64-Bit schreibt oder eine Zufallszahl. Gibt es mehrere Möglichkeiten, das zu machen. Und das ist das Coole und das ist der Grund, warum man kein DHCP mehr braucht im Endeffekt. Jetzt allerdings natürlich die Frage, okay, ich kann hier mir eine Adresse einfach zuweisen. Da habe ich zumindest mal die Link-Local-Adresse, die ich mir so zugewiesen habe. Aber was ist mit meiner globalen Adresse? Die kann ich mir ja nicht einfach aussuchen. Also da fehlt mir ja der Netzteil. Dafür brauchen wir dann NDP, was eine Erweiterung von ICMPv6 ist. Das ist nochmal wichtig für die Systemadministratoren, glaube ich, der Hinweis, das ist zwingend notwendig, damit IPv6 funktioniert. Bitte nicht blockieren. Also wirklich dumme Idee, ICMPv6 zu blockieren, weil man kennt es ja aus der IPv4-Zeit, hat man ICMP manchmal einfach prinzipiell weggeblockt. Also das macht euch das Netz kaputt, wenn ihr das macht. Genau. Als Teil von NDP kann man eben Router-Advertisements rausschicken und da schicken die Router logischerweise ihre grundlegenden Netzinformationen, also Adresspräfixe, wer die Router sind oder Gateways, wie auch immer, wer sind die DNS-Server. Und dann kann eben der ganze Slack-Prozess dann auf die globalen Adressen übertragen werden. Das heißt, auch die Endgeräte müssen nicht antworten auf diese Router-Advertisements. Sie werden einfach jede Minute rausgeschickt. Man kann sie anfragen, optional, aber man kann auch einfach warten, bis eins kommt. Genau. Und es gibt zwar DHCPv6 für spezielle Anwendungsfälle, ist aber in den meisten Fällen überflüssig. Also überlegt euch das genau, ob ihr das wirklich braucht in eurem Netz. Es gibt also die so Features wie DNS-Server in NDP sind relativ neu. Und mit relativ neu meine ich so 20 Jahre alt statt 30 Jahre alt. Das heißt, es kann einzelne Legacy-Geräte geben, die brauchen dann einen stateless DHCPv6, der einem einfach nur noch den DNS-Server schickt. Das in Einzelfällen muss man dann halt gucken, ob man das braucht. Aber wie gesagt, in den meisten Fällen überflüssig. Die Router-Advertisements reichen eigentlich. NDP macht noch ein paar andere nette Dinge, die sind jetzt allerdings nicht so wichtig. Dann haben wir jetzt also IP-Adressen, dann können wir jetzt Pakete schicken. Voll gut. Da ist wichtig zu wissen, dass die MTU, also die Maximum Transmission, nein, die Maximum Transmission Unit, Minimum MTU, irgendwie so, 1280 Byte oder mehr sind, was bei IPv4, glaube ich, nicht garantiert war. Deshalb kriegt man ein bisschen weniger Fragmentierung. Was auch nett ist an den, an den Headern ist, das ganze Ding wurde stark eingedampft. Die ganzen optionalen Features in IPv4, die nie jemand verwendet im Header, die sind alle rausgeflogen. Da gibt es dann eben optionale Extended Header zu Quality of Service Routing oder Hop Routing, was man manchmal innerhalb von komplizierten Netzen braucht. Da gibt es eben optionale Felder dafür. Deshalb ist wichtig, wenn ihr mal von Hand irgendwie Parsing macht, das Next Header Feld vom IPv6 Header sagt nicht unbedingt, hier kommt jetzt das TCP oder das UDP Paket, sondern eventuell kommt da noch ein Extended Header und dann habt ihr so eine Linked List an Next Header Feldern nacheinander. Genau. Der Header ist damit eben auch komplett fest. Das heißt, das ist total easy. Wenn ich den nächsten Header lesen will, mache ich einfach 40 Byte Offset vom Start vom IP-Paket und hab das. Genau. Jetzt haben wir also schon viel über die Pakete und die Netze und so weiter gelernt. Aber wie programmiere ich damit jetzt? Wie mache ich meine Anwendung fit für IPv6? Das ist zum Glück relativ simpel. Zunächst mal, wenn man URLs eingibt, wenn man mal so eine Adresse von Hand eingeben muss, dann muss man die in eckigen Klammern eingeben, weil ansonsten gibt es Verwirrung mit den Doppelpunkten, was ja auch für Portnummern verwendet wird. Es gibt auch manche Anwendungen, die in ihrer Config irgendwo dieses Format verwenden. Das kommt auf die genaue Anwendung an. Ich habe schon viele Programme gesehen, die das sehr schlecht handeln. Das muss man dann einfach ausprobieren. Hoffentlich haben die heutzutage auch ein Beispiel mit einer IPv6-Adresse. Genau. Wenn wir so Routing machen oder so, da können wir IPv6 im Endeffekt überall verwenden. Alle wichtigen Systeme haben IPv6-Support, außer Multi-Packet-Label-Switching. Aber verwendet es überhaupt noch jemand? Keine Ahnung. Ich kenne es nur vom Namen her, deshalb. Naja. Wichtig ist, zumindest der Linux-Kernel ist standardmäßig im Dual-Stack-Betrieb. Das heißt, wenn ihr ohne weitere Optionen so ähnlich wie wir es gleich sehen werden, ein IPv6-Port aufmacht, dann ist er auch über IPv4 erreichbar. Das ist das, wo ich vorhin gesagt habe, da kommen dann diese Mapped-Adressen mit rein. Wie das genau bei Linux und macOS aussieht, weiß ich nicht. Bei macOS dürfte es aber ähnlich funktionieren, weil die haben ja diesen tollen BSD-Network-Stack, der mal in den 2000ern geschrieben wurde, der auf allen BSDs, auch auf macOS verwendet wird. Genau, dann programmieren wir jetzt aber ein bisschen. Wenn ich hier scroll, scrollt es dann? Nein, es scrollt nicht. Okay, dann muss ich das so machen. Also, wenn wir bei C einen IPv6-Socket aufmachen wollen, empfehle ich euch sehr, GetAdderInfo anzuschauen. Das ist generell ein extrem cooles Tool. Das macht euch DNS-Resolution und allen möglichen anderen Hintergrundblödsinn alles in einem. Ich kann jetzt nicht die API genau erklären, weil sie ist halt ein bisschen umständlich. Aber mal so ganz grob, man gibt dem Ding so ein paar Hints. In dem Fall, ich hätte gerne einen Listening-Socket, also ich will nachher ein Bind machen. Und ich hätte gern SOC-Stream für TCP oder SOC-DGRAM für UDP, das kennt man ja von der normalen API. Und jetzt will ich einfach mir den Port 80 aufmachen, dann sage ich als Remote-Adresse so in etwa null und halt Port 80. Und dann kriege ich so eine Linked-Liste an Adder-Info-Dingern, die ich dann in Socket reinschieben kann. Und das Erste, wo funktioniert, kann ich dann aus dem Loop rausgehen, die Linked-List noch freigeben und so. Also ich habe jetzt das Error-Handling rausgelassen, aber das ist wirklich alles. Wenn ich jetzt mich mit jemandem verbinden würde, dann hätte ich natürlich kein AI Passive und dann hätte ich bei getAdderInfo zum Beispiel pixelflute.fsec.internal reingeschrieben oder so und dann macht er automatisch die DNS Resolution. Also das ist alles in einem und es macht automatisch IPv6, wenn man einem das nicht verbietet. Also dafür muss man dann schon irgendwelche speziellen Flags nochmal anpassen, damit das nicht tut. Da muss ich es tatsächlich C lassen, weil das war jetzt, glaube ich, die einfachste Sache. In Rust ist es ein bisschen schwieriger, weil leider bei den Standard-APIs muss man die Adressen halt explizit angeben. Da muss man sich dann auf den Dual-Stack-Betrieb verlassen. Ich weiß nicht, wie gut das unter Windows funktioniert. Jedenfalls, wenn man sowas Ähnliches machen will wie in C, dann gibt es die Socket2-Library, die ist ganz gut. Da sage ich dann einfach, ich hätte hier gern ein IPv6-Domain-Socket und nimm dann eben diese lokale Adresse oder so. Das hier ist noch wichtig, das SetOnlyv6. Das muss man auf Windows verwenden, damit der Socket Dual-Stack-Betrieb macht. Das macht Windows standardmäßig nicht. Aber es kann Windows auch, wenn man es ihm nur sagt. Das heißt, das ist, glaube ich, die einzige Option, die ihr ändern müsst. Der Rest ist ja relativ Standard. Ich glaube, kann ich hier überhaupt scrollen? Nee, das ist schon die ganze Dingens. Genau. Und dann habe ich noch Python. In Python ist es auch relativ simpel. Da kann ich hier die Socket API fragen, ob sie Dual Stack verhalten kann. Und falls ja, kann ich dann einen Socket Server genauso createn. Das ist tatsächlich in der Standardbibliothek in der Doku auch drin. Also das habe ich einfach 1:1 so kopiert. Und wie ich ja da auch mit All Interface Binding. Naja, das waren jetzt die drei Programmiersprachen, die ich hier mal beispielhaft rausgesucht habe, weil ich die auch gut kenne. Also es ist manchmal ein bisschen Aufwand, manchmal nur sehr wenig Aufwand. Ich würde behaupten, bei C ist es am wenigsten Aufwand, wenn man hoffentlich eh schon getAdderInfo verwendet. Und das heißt, es sollte nicht so painful sein und dann den ganzen Rest kann man ja sowieso selber machen. Und wenn wir jetzt uns mit irgendeinem Server verbinden, zum Beispiel, und einfach irgendwelche DNS-Names verwenden und ihr nicht gerade euer System kaputt konfiguriert habt, dann macht das hoffentlich eh schon automatisch und präferiert IPv6. Das heißt, da müsstet ihr dann nur nachgucken, wenn ihr merkt, oh, das tut nicht, wenn ich kein IPv4 habt. Genau. Und wenn ihr irgendwie Software administriert, auch nochmal der Appell eben, wenn ihr dann solche Bug-Reports kriegt, nehmt das dann bitte ernst. Das ist, manche Regionen der Welt haben schwierigen Zugriff auf IPv4. Das ist dann wirklich wichtig, dass alle Leute eure Software verwenden können. Genau. Damit bin ich eigentlich schon am Ende. Da stellt man sich natürlich die Frage, was ist das Problem? Also das Problem sind ISPs, die es nicht richtig konfigurieren können, muss ich euch vorwarnen. Und halt Leute, die sich damit auskennen. Ihr seid jetzt Leute, die sich damit auskommen, kennen. Herzlichen Glückwunsch. Danke, dass ihr die IPv6-Schulung besucht habt oder so ähnlich. Genau, das war's dann auch schon von mir. Danke fürs Zuhören. Genau. Okay, ich würde es nochmal für einen Stream. Auf Linux kann man dieses Dual-Stack-Verhalten im Kernel ausschalten, ist aber standardmäßig an. Und OpenBSD hat sich dazu entschieden, so eine ähnliche Option standardmäßig auszumachen, aus Security-Gründen, was ich absolut nicht verstehe. Aber gut. Weitere Fragen oder Anmerkungen oder sonst wie? Was? Also nochmal der wichtige Hinweis, das hatte ich gar nicht mehr im Kopf. IPv6-Pakete werden nicht fragmentiert, deshalb braucht man ICMP, um die mögliche MTU zu discovern, weil dann, wenn irgendwo die MTU nicht mehr passt, dann der Knoten ICMP zurückschickt und einem sagt, hier, das Paket ist zu groß für mich. Und deshalb, wenn man es wegblockt, kann man keine MTU Autodiscovery machen und macht sich ganz viele Dinge kaputt. Also noch ein Grund, ICMPv6 zu lassen. Ja. Die Frage war, warum ISPs das standardmäßig aushaben, IPv6. Also mein ISP hat es nicht standardmäßig aus. Ich muss sagen, mein ISP, abgesehen davon, dass die andere Probleme haben, haben die IPv6 sehr gut im Griff. Es gab halt am Anfang teilweise Privatsphärebedenken, weil eben jedes Gerät jetzt so eine permanente Adresse mit MAC-Adresse und so haben kann. Allerdings, da gibt es ja die Privacy-Sachen, die sind auch standardmäßig auf allen Systemen an. Das heißt, ihr kriegt eine zufällig generierte Adresse, die sich selten oder gar nicht ändert, aber trotzdem nicht zurückführbar ist. Was viele ISPs auch trotzdem machen, ist, die rotieren euren IPv6-Präfix, euren Slash 64 oder Slash 48-Präfix, rotieren die durch, so wie sie früher eure IPv4-Adresse durchrotiert haben. Es gibt eigentlich kein gutes Argument. Es ist halt hauptsächlich, dass sich dort wahrscheinlich zu wenige Netzwerktechniker wirklich damit auskennen und sich damit befasst haben. Weil ich weiß auch von meiner Unibildung, habe ich sehr wenig über IPv6 direkt gelernt. Ich musste mir das alles selber aneignen. Wir haben uns selbst noch Classful Routing in IPv4 angeguckt, was man ja auch seit 40 Jahren nicht mehr macht oder so. Also ja, das ist so ein bisschen ein Bildungsproblem. Ja, genau. Also es kommt halt drauf an, wenn die halt eben System das teilweise noch nicht deployed haben, musst du halt erstmal den Routern das sagen und da wird es dann halt schwieriger. Da bin ich jetzt auch nicht drauf eingegangen, weil ich mich damit einfach nicht auskenne. Also gerade so Hardware-Router-Gedöns ist halt nochmal eine Stufe komplexer und da musst du dann wirklich auch drauf achten, welche IP-Version was wie macht und wie die Routing-Tabellen aussehen. Und halt so Sachen wie BGP zum Beispiel, also ich glaube, die BGP-ID muss trotzdem eine IPv4-Adresse sein oder irgendwie so. Also es war ein bisschen komisch, als ich versucht habe, das für DN42 da mein Board zu konfigurieren. Aber wenn die das halt eh schon im Betrieb haben, dann können sie es auch standardmäßig anmachen. Das ist natürlich idiotisch. Ja. Ja. Also die Frage war nach weiteren Online-Ressourcen, um sich weiter zu informieren, sich weiterzubilden, gerade für Softwareentwicklung. Fällt mir jetzt konkret nichts super Gutes ein. Tatsächlich, die deutsche Wikipedia hat eine super Seite, wo auch das mit den Adressen alles nochmal fein säuberlich erklärt ist. Wenn man da nochmal Infos braucht. Die RFCs sind wirklich auch nett zu lesen. Das hilft einem trotzdem dann fürs Programmieren nicht. I guess meine Erfahrung kommt halt auch daher, dass ich schon mal angefangen habe, ein IPv6-Stack zu schreiben für Serenity OS. Deshalb bin ich da vielleicht ein bisschen tiefer drin. Aber bei der Anwendungsprogrammierung hatte ich halt bisher, auch bevor ich mich damit tief befasst habe, nie riesengroße Probleme, weil viele Sachen heutzutage sind ja einfach, ich mache eine HTTP-Verbindung auf und dann läuft das ganze Socket-Gedöns im Hintergrund. Und dann ist da nicht so der große Aufwand dabei. Also ich glaube, es ist immer interessant, sich halt für die Programmiersprache anzugucken, wie kann ich speziell ein IPv6-Socket aufmachen. Jetzt gerade bei Rust habe ich relativ schnell irgendeinen Forenbeitrag gefunden, wo die das diskutiert hatten. Bei Python steht es in der Standard Library. Bei C muss man halt GetAdderInfo kennen, was nicht die bekannteste POSIX-Schnittstelle ist. Aber eben, ist eine POSIX-Schnittstelle, sollte zumindest auf Linux und macOS funktionieren. Also da ja, weiß ich leider konkret nicht. Weitere Fragen? Ja. 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 Okay. Ja. Ja. Also ich fasse nochmal ganz grob für den Stream zusammen. Das Problem ist oder war halt die suboptimalen Implementierungen, insbesondere in so Hardware-Routern und sowas. Wo man dann halt als großer ISP mit Millionen Kunden nicht mal spontan anschalten kann. Und jetzt auch Copy-Fail 2. Anscheinend war das Problem, dass der Bug nur im IPv6-Codepfad drin war, weil es halt zwei verschiedene Codepfade sind, die das gleiche tun. IPv4 hat man gefixt, aber IPv6 hat man übersehen. Und ja, das noch so eine Sache halt. Also Linux-Kernel-Netzwerk-Stack, ja, ist manchmal halt so eine Sache. Aber bei Serenity OS, wo ich rumprogrammiert habe, das ist noch ein deutlich schlimmerer Netzwerkstack. Da macht man sich, glaube ich, keine Vorstellung. Das Ding hatten wir auch eigentlich vor, das ganze Ding rauszurupfen, weil aktuell die TCP-Implementierung im Kernel auch so geschrieben ist, dass man nur IPv4 verwenden kann. Also das sind halt auch so Probleme. Es gibt halt Stellen, da muss man dann zwei verschiedene Codepfade haben. Es gibt auch Stellen, da kann man den gleichen Code verwenden, aber wenn es halt nicht von vornherein so geschrieben ist. Ja. Ja. POSIX-Only-Probleme. Genau, also GitHub ist die eine bekannte Seite, die kein IPv6 kann. Also NAT64 ist, glaube ich, die einzige gute NAT-Technologie. Kann man sich mal anschauen. Hat beim Kongress super funktioniert, habe ich die ganze Zeit verwendet. Ja, also ansonsten hast du keine Probleme, wenn der Server mit V6 erreichbar ist und die Software halbwegs vernünftig ist und dann funktioniert es auch. Also ich habe da noch wenige Probleme erlebt. Ich habe dann eher im Umkehrschluss Probleme erlebt mit Netzen, die gar kein V6 können, wie zum Beispiel das S-Bahn, also im Endeffekt alle Zug-WLANs von der Deutschen Bahn, meines Wissens nach, können keinen V6. Also zumindest ICE und S-Bahn Stuttgart. Und Vodafone DSL ist auch noch komplett V4. Ich habe auch schon gehört, dass bei Vodafone sehr viel schief läuft, wie die ihr Netz betreiben, deshalb. Okay, also Kabel geht anscheinend DSL nicht. Okay. Wir sind jetzt auch, glaube ich, fast am Zeitlimit. Eine kurze Frage noch, ja? Okay. Also hier der Bericht, dass es auch noch genug Software gibt, die es nicht kann. Also ich kenne es auch von NDI zum Beispiel, was wir für die Pixel Fruit gebraucht haben, was auch nur V4 kann. Das, ja, okay. Dann sind wir im Endeffekt am Ende. Ich bedanke mich nochmal für die Aufmerksamkeit. Musik